Krebs, was nun? Von und mit Nils Glaubke.
Herzlich willkommen zur 52. Folge von Krebs, was nun? Ich bin verbunden mit Mareike. Hallo Mareike.
Hallo Nils.
Ich bin sehr, sehr froh, dass wir zusammen eine Podcast-Folge drehen. Ja, wir kennen uns noch nicht so lange, aber wie das bei uns krebsig so ist, mit der gleichen Erkrankung irgendwie, ja, ich will nicht sagen, es funkt, aber es matcht sofort. Man ist sofort irgendwie auf einer Wellenlinie. Und warum wir auf einer Wellenlinie sind, kannst du vielleicht mal kurz den Zuhörern erklären, also wer du bist und an welcher Krankheit du leidest oder welche du bewältigen darfst.
Ja, sehr gerne. Danke, Nils. Genau, ich bin die Mareike. Ich wohne in München, also auch weit weg von Nils. Ich habe meine Diagnose Lungenkrebs bekommen mit der BRAF V600E-Mutation mit 37. Das ist jetzt ungefähr 3 Jahre her. Und bin jetzt seitdem auch schon durch verschiedene Therapien gegangen. Ich hatte leider nicht das Glück, dass ich... Ich habe zwar das Glück, dass es eine zielgerichtete Therapie gibt für mich, aber ich leider nicht so lange davon profitiert habe und entsprechend schon eine Chemoimmuntherapie und Chemotherapie gemacht habe und jetzt wieder auf einem zielgerichteten Medikament bin. Und von dem her verbindet uns zum einen natürlich unsere Krankheit. Ich glaube, uns verbindet auch die Art und Weise, wie wir damit umgehen. Also du reist sehr viel, ich reise viel. Wir sind, glaube ich, beide ganz gut darin, das zu tun, was uns gut tut, und haben auch die Freiheit, das zu tun, weil wir beide kinderlos sind. Kinderlos, nicht unbedingt ganz freiwillig gewählt. Und ich denke, das ist auch ein Punkt, der uns sehr verbindet.
Genau, deswegen sitzen wir beide hier heute zusammen. Das ist genau unser Thema, Kinderlosigkeit. Ich habe dazu mal einen kleinen Einführungstext vorbereitet, damit unsere Zuhörer so ein bisschen auf dem Stand sind. Also auch so ein bisschen technisch gesehen, also was alles so möglich ist. Und ich glaube danach, Mareike, wird es eine sehr, sehr persönliche Folge. Wir haben schon gesagt, wir sagen deinen Nachnamen nicht, denn Mareike möchte nicht in der Öffentlichkeit stehen mit der Krebsdiagnose. Ich hingegen ja. Macht das aber für mich nicht einfacher, muss ich sagen, über diese persönlichen Dinge zu sprechen, denn man wird in der Öffentlichkeit, auch in dieser Krebs-Community, oft angesprochen. Und natürlich wissen die Leute dann auch das über ein, was einen sehr, sehr tief bewegt. Und deswegen, Mareike, bin ich heute sehr gespannt auf die Folge. Sie wird viel über uns beide erzählen und das eigentlich so in die tiefsten Beweggründe, ne?
Definitiv, ja.
Ja. Ich fange mal an mit meiner Einleitung. Wer mit einer Krebsdiagnose konfrontiert wird, hat oft keine Zeit und noch weniger Kopf für Zukunftsfragen wie Kinderwunsch. Dabei kann genau das später schmerzhaft fehlen. Deshalb ist es so wichtig zu wissen, es gibt Möglichkeiten, die eigene Fruchtbarkeit vor einer Chemo zu schützen. Für Frauen können unbefruchtete Eizellen oder sogar Eierstockgewebe eingefroren werden. Das nennt man Kryokonservierung. Dafür ist es oft eine hormonelle Stimulation notwendig, was nicht immer einfach ist, körperlich, emotional und medizinisch. Besonders bei hormonabhängigen Krebserkrankungen wie etwa Brustkrebs kann die Stimulation problematisch werden. Ja, ist klar, wenn es hormonabhängiger Brustkrebs ist und man dann noch Hormone gibt, ne, das kann natürlich auch nachteilig sein. Aber in solchen Fällen wird sie nur unter Schutzmaßnahmen oder gar nicht empfohlen. Das müsste man dann mit seinem Onkologen vorher besprechen. Eine Alternative ist das Einfrieren von Eierstockgewebe. Das geht auch kurzfristig und ohne Hormone. Außerdem können Eizellen in festen Partnerschaften auch direkt befruchtet und als Embryon eingefroren werden. Männer haben es etwas einfacher. Sie können meist kurzfristig Sperma einfrieren lassen. So war das auch bei mir. Das können wir nachher auch nochmal besprechen. Also das werde ich auch offenlegen. Das habe ich auch gemacht. Was ich nicht wusste, dass es erst seit 2021 übernommen wird, also von den gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland. Und auch nur unter bestimmten Voraussetzungen, da muss auch dann wieder die Onkologin oder der Onkologe mithelfen, denn es ist nur bei bestimmten Erkrankungen, bestimmten Therapien wird es wieder erlaubt und finanziert, wenn klar ist, dass es DNA-schädigend ist, ne? Und viele erfahren davon oft zu spät, das ist heute unser Thema, Mareike, deswegen reden wir heute so offen davon, dass auch manche erst eine Therapie bekommen und dann entdecken, dass sie mit diesem unerfüllten Kinderwunsch nach oder während des Krebs dann irgendwie leben müssen. Ne? Was ja auch bei dir so war. Vielleicht fange ich mal mit meiner ersten Frage an, Mareike, die ich vorbereitet habe. Bevor wir über die ganzen medizinischen Optionen sprechen, was bedeutet eigentlich Kinderlosigkeit für dich persönlich?
Kinderlosigkeit für mich persönlich bedeutet, dass ich selber keine eigenen Kinder habe. Also tatsächlich kein Kind, was zu mir Mama sagt.
Zu dir Mama und auch, glaube ich, was die eigene DNA trägt, wenn man das so sagen darf, oder? Also finde ich auch noch eine zusätzliche, ich sag, Randnote so ein bisschen, ne? Die ich auch wichtig finde. Also keine Ahnung, meine Augen oder keine Ahnung, Statur, Haare jetzt nicht bei mir, aber du weißt, was ich meine, ne?
Ja, und auch für mich heißt ein Kind, dass ich eine Verantwortung bekomme, die mich mein Leben lang nicht mehr loslässt.
Ja, Leben lang nicht mehr loslässt und die du auch voller Überzeugung dann auch trägst. Wir würden unser Leben nicht mehr so leben, wie wir es leben. Also wir beide mit unseren vielen Reisen. Aber ich glaube, es würde uns auch nichts ausmachen, weil wir uns der Verantwortung ja auch bewusst sind, ne?
Also ja, wobei ich selber bin mir nicht sicher, ob es mir was ausmachen würde.
Ja, gut. Wir haben jetzt ja auch schon, wie gesagt, wir sind beide um die 40. Wir haben natürlich jetzt auch schon ein paar Jährchen gelebt ohne Kinder und mit sehr viel Freiheit, ne?
Ja.
Wann hast du denn eigentlich von deiner Diagnose erfahren und wie schnell musstest du mit der Therapie beginnen? Also wenn du sagst, ja, du konntest diese ganzen Maßnahmen alle nicht tätigen. Wie ist das denn abgelaufen bei dir?
Ja, bei mir, das Thema Kinderwunsch fing schon vor meiner Diagnose an, dass es schwierig wurde. Vielleicht muss ich deswegen ein bisschen ausholen.
Mach das gerne, ja.
Genau. Ich bin mit meinem Mann schon sehr lange zusammen. Und wir haben aber auch sehr lange gewartet, bis wir uns überhaupt dem Thema Kind zugewendet haben, weil ich war beruflich sehr erfolgreich, hatte da viel Spaß dran und wir waren auch selber immer sehr aktiv, viel am Reisen, viele Hobbys, viele Actionsportarten, viel feiern und irgendwie hat da ein Kind nie reingepasst. Das muss man schon so sagen. Und dann irgendwann war so die Vernunftsentscheidung, jetzt bist du Mitte 30, wenn, dann solltest du jetzt dann schon mal drüber nachdenken. Genau, und dann, ich hatte immer schon so ein bisschen so eine Befürchtung und ich weiß nicht, woher die kam, aber ich hatte immer so ein bisschen, wenn es denn klappt. Also viele Freundinnen von mir war immer ganz klar, ich möchte ein Kind und dann kriege ich auch ein Kind. Und bei mir war schon immer im Hinterkopf, so, wenn es denn klappt. Genau, und dann klappte es auch sehr lange nicht erstmal und dann dachte ich, ja gut, das liegt vielleicht auch im Alter. Und dann klappte es und dann verlor ich das Kind aber schon in der 9. Woche. Nach einem Jahr bin ich schwanger geworden und habe das dann in der 9. Woche verloren. Das war natürlich schmerzlich, aber mir war auch klar, jedes vierte Kind oder sogar ab einem bestimmten Alter, glaube ich sogar jedes dritte, ich weiß nicht genau, geht in den ersten 12 Wochen ab. Und deswegen war ich zwar traurig, aber es war nicht der Weltuntergang, weil ich mir dachte, ja, du bist jetzt schwanger geworden und dann wirst du sicherlich wieder schwanger und irgendwann wird es auch klappen. Und ich wurde aber nicht wieder schwanger.
Aber dann hast du das erste Kind, was du verloren hast, ja auch dann ziemlich pragmatisch dann bewältigt. Das hört sich ziemlich, wie soll ich das sagen? Du hast sofort nicht aufgegeben, sondern hast gesagt, okay, dann das zeigt schon mal, ich kann schwanger werden und dann klappt es halt beim nächsten. Das hatte wohl einen guten Grund, dass das jetzt abgegangen ist und dann geht es jetzt weiter. Also so hört sich das für mich an. War das so?
Ja, also ich habe natürlich schon gelitten und ich war auch traurig und ich habe es auch verabschiedet. Allerdings bin ich, glaube ich, schon ein Mensch, der mal ganz gut das Positive im Negativen auch finden kann. Mhm. Und für mich war es eher eben die Bestätigung, jetzt bist du auf natürlichem Wege schwanger geworden. Es kann also klappen. Und es gibt ja auch Untersuchungen, die dann bestätigen, dass man dann oft innerhalb von 6 Monaten wieder schwanger wird und dann ist die Chance halt dann auch höher, dass es dann hoffentlich klappt. Ich wurde allerdings nicht schwanger. Dann war das Thema Kinderwunschklinik im Raum und wir hatten beide so unsere Gewissensbisse damit, sind aber dann trotzdem hingegangen.
Wieso Gewissensbisse?
Weil wir uns beide nicht sicher waren, ob das für uns der richtige Weg ist.
Okay.
Weil wir uns auch, also ich, ja, dieses künstliche Verfahren war ich mir nicht 100% sicher, ob ich das möchte. Die hormonelle Stimulation war ich mir ziemlich sicher, dass ich das nicht möchte, weil ich gerade froh war, wieder von den Hormonen, also komplett von den Hormonen weg zu sein. Ja, und ich auch, ehrlich gesagt, immer wieder so auf einer Schaukel saß. Ja, eigentlich möchte ich Mama sein, aber es gab auch immer wieder so Momente, wo ich dachte, ach, wenn du nicht Mama wirst, dann wird das Leben trotzdem schön.
Ja, ich hätte da gar keine Probleme mit, wenn das eine künstliche Befruchtung wäre. Ach, Hauptsache, es wären die Gene von Mama und Papa, weißt du? Also das, also das wäre mir schon wichtig.
Ja, doch. Nee, das war zum Beispiel für mich auch nicht so wichtig. Ich war auch immer offen für Adoption. Ich wollte auch immer einen gerne den Mann, der eine andere Abstammung hat als ich. Und ich hätte so ein Kind auch adoptiert, wo man deutlich sieht, dass es nicht unser Kind ist. Deswegen, da war ich schon immer offen. Für mich war immer die Überzeugung, dass ich durch Erziehung ganz viel auch formen kann bei einem Kind. Ja, auf jeden Fall waren wir dann in der Kinderwunschklinik und der Arzt, der nicht gerade super sensibel war, aber der hatte dann den Verdacht Endometriose mit atypischen Symptomen. Da fing es schon an, dass immer alles bei mir atypisch ist. Atypisch. Genau, atypisch in dem Sinne, wo normalerweise Endometriose ist verbunden mit starken Schmerzen, mit starken Blutungen. Ich hatte keine Schmerzen, ich hatte eher wenig Blutungen. Genau, und dann konnte man das nur nachweisen, indem man eine Bauchspiegelung macht. Und dann habe ich mich dafür entschieden damals, obwohl ich bis dahin noch keine OP hatte. Das sollte sich dann bald ändern, die Historie mit vielen OPs. Habe ich auf jeden Fall dafür entschieden und dann wurde Endometriose auch festgestellt. Und dann war die Aussage, ja, wir haben jetzt Ihre Eierstöcke durchgepustet. Das machen die dann gerne standardmäßig. Und es könnte sein, dass es jetzt klappt. Wenn es nicht klappt, innerhalb von einem halben Jahr, dann sollten Sie sich tatsächlich Gedanken über eine künstliche Befruchtung machen. Und der Arzt, der diese Bauchspiegelung damals durchgeführt hat und die Endometriose festgestellt hat, der war total menschlich und hatte dann sofort gemerkt, dass ich reagiere auf das Thema künstliche Befruchtung. Und hat er dann gesagt, ich sehe, dass Sie zusammenzucken. Was ist denn der Grund? Und dann hatte ich ihm gesagt, dass ich hier mit dem Hormon ein Thema habe, weil das auch emotional dann wieder so eine Belastung ist. Und dann hatte er mir eine Ärztin empfohlen in München, die eben auch auf natürliche Weise die künstliche Befruchtung macht, sprich, das wird dann durchgeführt ohne hormonelle Stimulation. Genau, mit der hatte ich dann auch ein Beratungsgespräch oder wir ein Beratungsgespräch nach einem halben Jahr. Und dann sagte sie, aber sind Sie sich denn immer noch unsicher? Und dann sagte ich, ja, ich glaube, ich brauche noch ein bisschen Zeit. Und zu dem Zeitpunkt bin ich eben auch mit meinem Mann in Sizilien gewesen und habe ihm einen Kitesurfkurs geschenkt. Und ich dachte, ich werde nie kiten. Das hat ja auch nicht so ganz reingepasst, weil wenn man schwanger werden möchte, dann braucht man auch nicht anfangen, Kitesurfen, weil es dauert eine Weile, bis man das lernt und man fliegt ja davon. Zu Beginn auch öfters mal auf dem Bauch, ist ja auch eine gewisse Gefährdung, falls man schwanger ist. Und auch so, ich hatte viel zu großen Respekt vor diesem großen Kite und den Winden. Und dann hatte mich aber der Kite-Lehrer überredet, dass ich es auch mal ausprobiert und mit mir einem Tandem-Ride gemacht. Und in dem Tandem-Ride ist bei mir was passiert, was ich total nicht einordnen konnte. Also da hat sich was gelöst in mir. Ich dachte, ja, so, ups, habe ich mich jetzt etwa in den Kite-Lehrer verliebt? Sagst du, oh Gott, jetzt bist du verheiratet. Kribbeln im Bauch. Mareike, was machst du hier? Nichtsdestotrotz habe ich mich dann entschieden, bei ihm auch den Kite-Kurs zu machen. Und der hatte mir dann während dem Kite-Kurs ungefähr 100 Mal gesagt, trust yourself, trust yourself. Und es lief dann auch gut, der Kite-Kurs, und wir sind zurückgeflogen. Und im Flieger
ohne,
habe ich
total... Ohne den Kite-Lehrer.
Ohne den Kite-Lehrer, mit meinem Mann.
Sehr gut.
Und ich saß aber neben meinem Mann und der hatte sich einfach gefreut, dass ich angefangen habe zu kiten, weil er dachte sich, ja, dann haben wir wieder ein gemeinsames Hobby, was wir zusammen machen auch können. Schön. Wir können uns die Kite-Ausrüstung zusammen kaufen. Das hat ja alles Vorteile. Und ich saß im Flieger und musste total heulen und wusste gar nicht, was bei mir passiert ist, bis mir irgendwann bewusst wurde, durch diesen Kinderwunsch und dass ich nicht schwanger werden konnte, hatte ich total mein Selbstbewusstseingefühl verloren. Also ich habe mich einfach nicht mehr als Frau, als vollkommene Frau gefühlt. Kognitiv wusste ich schon, dass es Blödsinn ist, aber emotional war es einfach so, dass ich mich als Versagerin gefühlt habe. Und dadurch habe ich mir selber nicht mehr vertraut. Und durch das Kitesurfen hat sich da so viel gelöst. Also beim Kitesurfen muss man einfach die Kontrolle loslassen, was mir dann gelungen ist, und sich selbst vertrauen. Und so bin ich dann total gestärkt nach Hause geflogen, habe mich dann auch entschieden, meinen Job zu kündigen, wo ich immer dachte, ich bleibe so lange im Job, bis ich mein erstes Kind habe. Dann mache ich mich selbstständig, weil dann kriege ich noch länger, dann kann ich, falls ich noch ein zweites Mal schwanger werde, komme ich besser an das Kindergeld. Also das war alles schon durchgeplant. Mareike ist so eine Planerin gewesen. Genau, sehr pragmatisch. Ja, und deswegen hatte ich mich dann entschieden, ich gehe aus meinem Job raus, ich gehe ein halbes Jahr lang Kitesurfen. Wir belassen es wahrscheinlich der Natur, ob wir schwanger werden oder nicht, oder ob ich schwanger werde oder nicht. Schauen einfach, was die Natur mit uns macht, ob sie uns überrascht oder nicht. Und dann mache ich mich selbstständig, unabhängig, ob ich schwanger werde oder nicht. Ja, und dann fuhr ich mit Vollgas gegen die Wand, indem ich, nachdem ich meine Coaching-Abbildung auch erfolgreich abgeschlossen hatte und noch 2 Monate im Job hätte sein sollen, schon Teilzeit, weil ich meine Führungsposition dann schon mit abgegeben hatte an meine Nachfolgerin, erhielt ich dann die Diagnose Lungenkrebs im Stadium 4a und wir müssen schnell handeln.
Endstadium. Genau wie bei mir. Genau, eine Diagnose, die einen komplett verändert, nochmal. Du hast dich gerade komplett verändert. Ja. Und dann kommt das, was einen auch, kann keiner sagen, dass einen das nicht verändert, diese Diagnose. Gab es denn damals Gespräche über die fruchtbarkeitserhaltenden Maßnahmen? Also hat man mit dir darüber gesprochen oder gab das gar keine Zeit für? War es so, so alles so schnell?
Ja, also bei mir war es so ein bisschen schwierig in dem Sinne, also ich war erstmals, nachdem der Lungenfacharzt den Schatten auf meiner Lunge festgestellt hatte und der Radiologe das Schneegestöber nicht einordnen konnte, weil es bei mir immer eher diffus ist und das eher so die davon ausgegangen sind, dass es Sarkoidose war, ist, bin ich eben in eine Klinik gegangen, wo es darum ging, möglichst schnell eine Bronchoskopie durchzuführen. Es war kein zertifiziertes Lungenkrebszentrum.
Ja, Obacht.
Will ich nicht mehr machen. Also auch das an die Hörer, ganz, ganz wichtig. Wenn irgendwas in der Lunge ist, immer in ein zertifiziertes Zentrum gehen. Es wurde die Bronchoskopie durchgeführt. Mir wurde gesagt, nach der Bronchoskopie, die schon ein bisschen komisch gelaufen ist, weil ich eine Überdosis an Narkosemittel bekommen habe und erstmal nicht mehr selber geatmet habe, also es war schon alles sehr komisch, wurde mir dann danach schon gesagt, also sowas haben Sie noch nie gesehen, das sind so komische Staubkörner, das ist ganz sicher irgendwas, was ich mir in Asien eingefangen habe und ganz sicher kein Krebs. So wurde ich entlassen, um am nächsten Tag, Freitagnachmittags, angerufen zu werden, dass es definitiv Krebs ist und der schon sehr großflächig ist. Und dann standardmäßig die Woche drauf gleich das Staging durchgeführt. Und dann ist ja erstmal Klärungsarbeit, also wird erstmal abgeklärt, welche Mutation ist es, wie kann es behandelt werden. Und auch die Suche nach einem Onkologen. Ich weiß nicht, wie es bei dir damals war, aber bei mir war das eben, sie brauchen unbedingt einen Onkologen und dann erstmal Kontakte aktivieren, wer ist ein guter Onkologe in der Stadt. Und man ist ja erstmal so im Sortieren und im Funktioniermodus.
Und du weißt ja gar nicht, wer ist ein guter Onkologe. Also ich meine, und wer weiß das? Also
Genau. Du bist ja nur am Rumconnecten und wer kennt wen und wie und was. Und dann musst du auch noch Glück haben. Also hier zumindest, und ich glaube, überall in Deutschland sind die Onkologen völlig überlaufen. Also das war ja auch noch Ende Corona. Also irgendwie war dann auch so ein Rückstau, weil ganz viele sich nicht behandeln lassen haben und das haben die dann auch berichtet, dass viele jetzt erst wieder richtig zu den Ärzten gehen und es war totale Überforderung in allen Praxen. Und dementsprechend habe ich in den ersten Wochen überhaupt keinen Gedanken an irgendeinen Kinderwunsch gehabt, weil da war ich einfach nur, ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich die richtige Behandlung bekomme. Und ich war ja auch noch die feste Überzeugung, ich krieg das, kriegt mein Mitbewohner auch noch los.
Ja, erstmal also selber überleben, ne?
Ja. Genau, ich habe jetzt Krebs, aber das ist heilbar. Ich mache jetzt, gehe durch eine Chemo und dann lasse ich mich operieren und dann habe ich ein Stück von der Lunge weg, aber ich werde ihn los. So war meine, mein Gedankengang. Ich glaube, so wie bei fast jedem, oder? Wie war es bei dir?
Ja, also ich habe daran auch nicht gedacht. Also daran hat mein Lungenfacharzt gedacht, dass man da irgendwas noch einfrieren sollte, weil er nicht wusste, was jetzt kommt, ne? Es war ja vollkommen unklar, welche Behandlung. Ja, mein erstes Krankenhaus war ja auch nicht so toll. Und die haben dann auch von Operation gesprochen mit dem Nachsatz, ja, das haben wir auch noch nie gemacht oder nur einmal gemacht. Und einen Onkologen habe ich auch nicht gesehen, also nur einen Chirurgen. Was heißt nur, aber also war auch nur OP-Thema und nicht irgendwelche medizinischen Studien oder Medikamente, die mir helfen konnten. Und es war gar kein Thema, irgendwie die Fruchtbarkeit zu erhalten oder dass sie danach nicht überhaupt wiederkommen könnte oder nicht erhalten werden kann. Ne? Ja. Aber ja, wie gesagt, ich habe ja Maßnahmen bekommen dann durch den Lungenfacharzt und auch durch die anschließenden anderen Krankenhäuser wurde das dann irgendwie, ja, ich sag mal, thematisiert. Also bei mir ist das so kein Thema. Bei dir, um wieder auf deine Entscheidung zurückzukommen, wurde die Entscheidung, glaube ich, abgenommen, ne? Also du hast, glaube ich, gar keine Möglichkeit mehr, oder?
Nee, genau. Also es war dann, wie gesagt, ich war dann eben in dem nicht zertifizierten Zentrum und beim Staging kam dann auch schon eine Psycho-Onkologin, die mit mir ein sehr seltsames Gespräch geführt hat. Und ich dachte auch, gut, jetzt hast du noch 2 Monate. Also das war wirklich so, die hat sich so sofort mit dem Thema Toten mit mir auseinandergesetzt, wo ich dachte, damit habe ich mich jetzt noch nicht auseinandergesetzt, weil ich bin der festen Überzeugung, ich kriege das Thema noch los. Also das war so ein bisschen weird. Und dann war ich eigentlich nur noch damit darauf fokussiert, ich brauche jetzt den richtigen Onkologen und ich brauche den richtigen Chirurgen, weil ich dachte, dass es operabel wäre.
Ja, dachte ich auch.
Nicht meine Ärzte, ich dachte es. Ja. Meine Ärzte haben sich damals ziemlich bedeckt gehalten, weil das war, wie gesagt, auch nicht in ihr Spezialgebiet.
Mhm. Und dann kam es aber,
ja, das war gut, die haben mir auch nie eine Prognose gegeben. Ich habe bis heute noch nie eine Prognose zu hören bekommen, was gut ist. Das ist echt hilfreich. Was allerdings nicht hilfreich war, ich habe dann ganz starke Schmerzen bekommen und dann habe ich die Diagnose Brustwirbelsäulenblockade bekommen und bin dann 2 Wochen vor mich hin vegetiert, konnte mich kaum bewegen, hatte dann Tilidin in der Höchstdosis Intus, wo man auch keine klaren Gedanken mehr fassen kann. Und hatte nur noch den Gedanken, ich muss jetzt irgendwie an dieses Medikament kommen, was sie dann plötzlich in den Raum gestellt haben. Da nehme ich das Medikament und dann werde ich operiert und dann habe ich ihn los. So war das in meiner Vorstellung. Bis dann irgendwann entdeckt wurde, nachdem ich ein weiteres CT gefordert habe, dass meine rechte Lunge nicht mehr sichtbar war, weil ein eiteriger Pleuraerguss sich drüber gelegt hatte von 2,5 Liter.
Hui.
Wo dann nur noch schnelles Handeln notwendig war. Also ich musste dann in die Notaufnahme und innerhalb von 5 Minuten steckten die Drainagen in mir drin. Und dann war ich insgesamt 3 Wochen im Krankenhaus mit 2 weiteren Operationen und davon eine 7-stündige, die also sehr groß war, wo es auch schwierig war, weil meine ganze Lunge links komplett eingefallen war und auch schon vernarbt, beziehungsweise da bildet sich so eine Schwarte drumherum, wenn das schon lange nicht mehr genutzt wird. Also die war schon lange eingefallen. Das war schon ein Wunder, dass mein Chirurg das überhaupt noch retten konnte, den rechten Lungenflügel. Aber da war ich eben dann 3 Wochen im Krankenhaus und zugepumpt mit Schmerzmitteln, kaum was gegessen und habe eigentlich in dem Moment nur noch meine Kite-Videos angeguckt und gesagt, du wirst noch leben. Und da war das Thema Nachwuchs für mich kein Thema mehr. Für meinen Mann war es dann ein großes Thema, weil er eher so den Gedankengang hatte, Gott, wenn dir jetzt was passiert, dann hätte ich doch gerne ein Mädchen, weil dann habe ich sie noch weiter.
Ja, das stimmt. Ist auch ein wunderschöner Gedanke, also finde ich. Also,
das ist ein romantischer Gedanke, ja.
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 Ja, das ist, ja. Aber das soll heute ja auch noch Thema sein. Aber nochmal, bevor wir jetzt abgleiten in die Romantik, wie hast du denn damals die Entscheidung wahrgenommen, die man dir, ich sag mal, gar nicht gestellt hat? Also du bist ja sofort mit der Therapie dann angefangen, oder? Also da war ja dann eigentlich schon der Drops gelutscht, oder?
Ja, wobei für mich war dann, ich hatte da ja immer noch gedacht, ich mache die Therapie eine Zeit lang, dann kann ich operiert werden.
Ah, und okay, dann du warst noch gar nicht da angekommen.
Ich war noch nicht da angekommen. Das ist bei mir echt nur so durchgetröpselt. Und das hat mir auch, und ich glaube, das liegt daran, dass ich dann so schwach war. Die Ärzte haben mich mit kleinen Dosen versorgt, weil ich glaube, die haben, also ich, mein Onkologe ist ein sehr menschlicher und mein Chirurg, der Superchirurg, der auch immer noch von anderen Ärzten ständig gelobt wird, weil das ein Wunder ist, wie er das hingekriegt hat. Ich glaube, die haben sich gedacht, diese junge Frau, da gehen wir jetzt nur in Dosen rein. Also sie haben ganz viele Sachen mir nicht direkt im Krankenhaus mitgeteilt, weil ich da ja auch die ganze Zeit allein war, es war Corona.
Schreckliche Zeit, ne?
Ich hatte ja auch nicht viel Möglichkeiten, es mit jemandem zu verarbeiten, weil wenn man dann auch so auf Schmerzmittel ist, dann ist Telefonieren auch so anstrengend. Mein Mann hat mich draußen besuchen dürfen und wir hatten schönes Wetter zum Glück, sodass wir uns schon draußen getroffen haben.
Ja.
Aber auch da haben wir irgendwie versucht, über schöne Dinge zu sprechen und erstmal gesagt, ich muss jetzt hier erstmal wieder auf die Beine kommen. Ich war extrem dünn und hatte diese Drainagen in mir drin hängen und dieses Köfferchen und diese Schmerzen. Und da war das überhaupt kein Thema in dem Moment.
Nee, ich war auch, also ja, viel draußen, war auch Corona-Zeit, durfte halt keiner rein oder immer nur so eine Stunde oder so, was natürlich überhaupt nicht reicht, wenn du so eine Diagnose bekommen hast. Ist das ein Witz, wenn eine Person eine Stunde lang, wen willst du denn da aussuchen? Oder das ist also, das war echt ein Blödsinn. Ja, und da habe ich dann auch viel draußen aufgehalten. Ne? Was im Nachhinein, glaube ich, gut war, weil ich ja auch spazieren gegangen bin und sowas. Also ich bin in Bewegung geblieben. Ja, auch in der letzten Folge habe ich ja mit einem Chirurgen gesprochen, der sich mit Pankreaskrebs beschäftigt oder jeden Tag Leute operiert, die Bauchspeicheldrüsenkrebs hat. Und der sagte auch, also das Wichtigste ist irgendwie wieder sofort in Gang kommen, ne? Nicht liegen, sondern runter. Deswegen war vielleicht die Treffen mit deinem Mann unten draußen dann doch das Richtige. Ne? Man musste raus, man musste runter, ansonsten, die durften ja nicht rein. War vielleicht auch eine gute Fügung, sage ich mal, im Nachhinein.
Definitiv. Also da war bei mir das Krankenhauspersonal, die Pflegepersonal auch sehr konsequent. Also auch wenn sie es unterbesetzt waren und versäumt haben, mir zu sagen, wie ich mich waschen kann oder mich zu waschen. Also das waren so echt krasse Zustände. Aber was sie nicht versäumt haben, war mir direkt nach der OP zu sagen, egal wie es wehtut, sie stehen jetzt auf, sie gehen durch den Gang. Also die haben mich schon getrieben und nachdem dann der Chirurg auch einmal zu mir gesagt hat, das ist so wichtig, dass sie wirklich schnell wieder laufen, bin ich auch dann immer die Treppen gelaufen, weil ich dachte mir, also wenn es was geht, was ich machen kann, dann mache ich das, egal wie es wehtut.
Ja, das ist ja auch das Gute. Ne? Das eint uns beide ja auch, das haben wir auch so vor der festgestellt, unser Kampfgeist, ne, den wir beide haben.
Ja.
Wir reden nicht über Tod, wir beide, das eint uns ja auch, das kreiden uns ja auch manche an, aber für uns beide ist es das Richtige. Und aber dann lass uns mal springen. Wir haben ja nämlich schon eine halbe Stunde rum.
Ja.
Lass uns doch mal springen an den Punkt, an dem du realisiert hast, dass du keine Kinder mehr bekommen hast. Oder keine Kinder mehr bekommen kannst.
Genau. Also bei mir war es dann bin ich aus dem Krankenhaus rausgekommen und ich war da immer noch im Funktionsmodus und dann war es erstmal, ich muss jetzt wieder meine Kräfte aufbauen. Und dann so nach anderthalb Monaten oder so, nachdem ich dann auch die Gespräche mit meinem Onkologe hatte und da ihn auch gefragt hatte, wie sieht's denn eigentlich aus und mit dem Medikament und schwanger werden und er mir dann offenbart hat, also es würde mir jetzt nicht empfehlen, weil es gibt nur Versuche mit Ratten und die haben alle missbildete Kinder bekommen, wurde mir dann so immer mehr bewusst und ja, okay, du wirst nicht mehr ohne Medikamente leben können, das bedeutet auch, du kannst keine eigenen Kinder mehr bekommen und das war bei mir dann tatsächlich fast mehr so, okay, jetzt hat es die Natur entschieden. Und ich war auch zum ersten Mal, dass ich dachte, und das hatte den Grund, dass das erste Kind abgegangen ist, weil das wäre gerade mal 8 Monate gewesen, als das alles passiert ist. Und ich mir dachte, puh, zum Glück hat das kein Kind erleben müssen, dass die Mutter fast stirbt. Und das wäre auch für meinen Mann, für David, sicherlich eine krasse Herausforderung gewesen, da ein 8 Monate altes Kind zu haben in der Zeit allein. Also das war für mich so irgendwann, ja, es hat so sein sollen und es tut zwar weh, aber ich bin ja Tante und dann bin ich eben die beste Tante der Welt. Das ging schon relativ gut in der im Annehmen.
Das bist du garantiert, aber auch wieder eine sehr pragmatische Herangehensweise, ne? Also wie habe ich das gesehen? Also bei mir ist es ja auch, dass das Medikament relativ neu ist und es da auch keine Erfahrung gibt. Jetzt mittlerweile gibt es Studien, dass sogar in der Schwangerschaft Frauen dieses Medikament nehmen. Aber ganz klar zur Absicherung war, da das Medikament sehr viel Einfluss auf den Körper hat, darf man damit keine Kinder kriegen während der Einnahme. Natürlich die eingefrorenen Spermien, die kann man jederzeit benutzen, weil die ja vor der Medikamenteneinnahme abgegeben wurden. Also war das ja nicht aufgegeben, das Thema, aber ich dachte schon bei der Diagnose und dann bei dieser Medikamenteneinnahme bei dem Start, wo die gesagt haben, so jetzt ist erstmal vorbei, dachte ich schon so, ja, hätte man eher, weil es gibt ja so viele Dinge. Also ich hatte eher immer so, genau wie du, Karriere im Blick oder bauen wir erstmal ein Haus, also erst das Nest, dann die Karriere und dann. Oder es gibt nicht die richtige Partnerin dazu und oder es gibt sie doch oder beide haben sie hingekriegt, die Partnerschaft zu führen oder einer von beiden nicht. Also es gibt ja 1000 Gründe und ich dachte schon, schade, dass es diese Gründe gab. Also dass ich gesagt habe, pass auf, andere Sachen sind erstmal dran, weil du wirst nachher merken, oder ich habe das gemerkt, es gibt gar keinen perfekten Zeitpunkt. Also ich hätte das Kind auch genauso mit 21 kriegen können, dann hätte ich wahrscheinlich auch ein Haus gebaut. Also das ist immer, man denkt immer, ja, man macht erstmal das und dann das. Aber schwupps ist man dann Mitte 30 und dann wird es schon schwieriger, ne? Also dadurch war aber das Thema Adoption gar nicht so prägnant, weil es gibt ja praktisch die Möglichkeit, ein eigenes Kind zu bekommen. Das war bei mir.
Ja, bei dir, ja.
Ja, genau, gar kein Thema bei mir. Eine Frau, die schon ein Kind hat und dann noch eins dazu, das ist auch absolut möglich, weil ich bin selbst in so einer Patchwork-Familie groß geworden. Deswegen war eigentlich für mich noch alles möglich, weil ich auch, ich finde mich immer noch ziemlich jung, obwohl ich wahrscheinlich auf dem Papier es nicht bin. Aber vom Kopf her denke ich immer noch, genau wie du. Ich habe ja noch so viel Zeit, ne? Also das Kind, ich könnte noch so viel Zeit mit dem Kind verbringen. Und wahrscheinlich ist auch so, ich bin ja, also mein Vater ist kurz vor meiner Geburt gestorben. Und die Erziehung haben dann praktisch meine Mutter und meine Großeltern, meine Oma und Opa gemacht und übernommen und auch gut gemacht, finde ich. Deswegen denke ich immer so, das Kind hat dann die Zeit, die es hat mit mir und den Rest werden schon Oma und Opa oder die natürlich die Frau dann, ihre Mama dann übernehmen oder seine Mama. Aber ich hatte 1000 Gedanken. Also wie du jetzt schon merkst, ich drifte auch ab. Ich hatte 1000 Gedanken von wegen hetzte man und es geht ja noch alles. Also ich war irgendwie so auch hin und her gerissen, ne?
Ja, und bei mir war es tatsächlich so, ich hatte diese hetzte man hatte ich nicht. Also bei mir war es zum Beispiel auch so, ich habe immer so eher so Diskussionen, im Sinne von, wollt ihr nicht mal eine größere Wohnung ziehen, wenn ihr da Nachwuchs bekommt, dann ist das die Wohnung doch viel zu klein. Und ich habe gesagt, nee, zieh auf keinen Fall eine größere Wohnung, wenn ich nicht das Kind habe. Weil sonst bin ich in eine größere Wohnung und habe Zimmer, die ich nicht fülle. Also bei mir war es immer eher so, ich war immer, nee, ich mache nichts vorher, weil ich weiß ja gar nicht, ob es klappt. Und bei mir war, als die Diagnose dann kam und mir klar war, ich werde nicht mehr ohne Medikamente leben können und ich werde, weil ich eine Mutation habe, wo es nicht viele zielgerichtete Medikamente gibt, auch eine Chemo machen müssen, wo mein Äußerliches sich verändern wird. Ab dem Moment war für mich klar, es hat einen Sinn, dass ich kein Kind habe und ich möchte es auch keinem Kind zumuten. Also ist bei mir zum Beispiel so. Also bei mir war dann relativ schnell klar, Klappe ich möchte gefallen. Nicht, dass mein Kind so leidet. Liegt vielleicht auch daran, dass ich eine sehr gute Freundin habe, deren Mutter früher an Krebs gestorben ist und ich weiß, wie schwierig ihre Kindheit dadurch war. Aber nicht nur deswegen. Aber für mich war es so, in meiner Wahrheit, und jeder hat ja seine eigene Wahrheit,
ja,
war für mich es relativ klar, dass das jetzt so sein soll.
Ja, genau. Deswegen vielleicht auch meine eigene Wahrheit da. Also du hast es bei deiner Freundin anders erlebt. Ich hatte eine tolle Kindheit durch meine Großeltern und meine Mama. Wo ich sage, ja gut, dann ist halt ohne Vater, ne? Also so, ich hätte dann gesagt, okay, solange es da tolle Großeltern gibt. Du hast eben schon mal Psychoonkologen angesprochen. Gab es für dich denn auch Unterstützung Richtung dieses Themas? Weil ich höre immer viel in meinem Zuhörerinnenkreis Unterstützung, wenn man Kinder hat. Aber Unterstützung, wenn man keine Kinder hat, also diese Folge Kinderlosigkeit, die machen wir ja tatsächlich aus einem Grund, wir beide, Mareike, dass es oft kein Thema ist oder gar nicht angesprochen wird. Haben deine Psychoonkologen irgendwas oder deine Ärzte in die Richtung irgendwas gemacht oder dir irgendwie was geraten oder geholfen?
Also mein Onkologe hatte mir eine Psychoonkologin empfohlen, zu der ich zu Beginn auch öfters gegangen bin, die allerdings nur als privat gebucht werden kann. Mit der habe ich einige Sachen gut aufgearbeitet und habe aber dann gemerkt, ich brauche noch jemanden, um das Thema Trauma zu bearbeiten, weil ich ja ein Trauma erlitten habe bei der ersten Bronchoskopie. Mir klar war, ich muss wieder eine Bronchoskopie irgendwann machen, wenn ich einen Progress habe. Und habe mir dann eine von der Krankenkasse anerkannte Psychoonkologin gesucht, die mit mir das Thema Trauma erarbeitet, mit einer bestimmten Methode, mit der EMR-Methodik, das ist so mit so einer Klopftherapie. Und mit der habe ich erstmal erarbeitet, wie ich wieder in eine OP muss, was dann allerdings auch an einem konkreten Beispiel erarbeitet werden konnte, weil ich, was eigentlich nicht sein kann, aber es gibt manchmal Wege, die kann man sich nicht erklären. Mein Mann, seine Mutter ist dann noch unerwartet verstorben, in demselben Jahr, als ich die Diagnose bekommen habe. Und zu dem Zeitpunkt, wo sie verstorben ist, ist ihr größter Wunsch in Erfüllung gegangen. Ich wurde schwanger unter meiner laufenden Therapie. Ja.
Oje.
Ja, und das war dann schon heftig, weil, also zum einen können wir es uns nicht erklären, aber es muss irgendwie gegangen sein. Es war klar, ich kann das Kind nicht bekommen. Mein Mann hatte dann schon noch so ein bisschen so Hoffnungen. Ja, es gibt ja noch keine Aussagen. Vielleicht klappt es ja doch.
Studie.
Und ich habe gesagt, ja genau. Und ich habe gesagt, ja, ich werde es aber nicht ausprobieren. Und für mich war das wie so ein Test, ob ich mir sicher bin, dass das Thema Kinder nicht für mich geht. Aber ich musste dann eine medizinische Abtreibung vornehmen. Genau. Ja. Und also nochmal, also wieder eine OP. Und dann habe ich mit meiner Psycho-Onkologin eben auch die Trauma-Erfahrung aus der letzten OP erarbeitet, um dann in diese OP zu gehen. Und das war
gut, dass sie schon da
heftig. War. Ja, genau. Es war gut, dass sie da war, weil ich habe das dann auch. Also ich hatte davor die Bronchoskopie, die Bronchoskopie hatte ich danach. Nee, ich hatte dann als erstes diesen Eingriff, der auch echt nicht cool abgelaufen ist, weil es in einem Uniklinikum war und mir nicht gesagt wurde, dass da Studenten dabei sind. Ist aber ein anderes Thema wiederum.
Entschuldigung für das Wort, aber das war jetzt angebracht. Das ist eine krasse Geschichte. Ich wäre aber auch so wie dein Mann gewesen, muss ich zugeben. Hat so gerade in mir geläutet. Ich hätte wahrscheinlich auch gesagt, lass uns das bis zu einem bestimmten Punkt probieren. was man sehen kann, ne, was man im Mutterleib dann schon irgendwie, ja, keine Ahnung, prüfen kann, ne? So weit wie möglich das probieren, dass du natürlich dann als Mutter die Entscheidung getroffen hast. Ja, Hut ab.
Ja, man muss auch dazu sagen, ich war da schon in Progress unter meiner ersten zielgerichteten Therapie und ich bin sehr lange auf Treatment Beyond Progression geblieben, und zwar ganze 7 Monate, wo mich ja, glaube ich, auch einige gedacht haben, die spinnt die eigentlich, das ist ihr erster Progress, und die schaut einfach 7 Monate zu, wie ihr Tumor wächst.
Ja, genau, wir müssen den Zuhörern mal eben kurz erklären, das ist tatsächlich dann ohne Treatment, bedeutet, dass man ohne neue Behandlung den Tumor beobachtet. Und,
also ich glaube, ich auf der alten Behandlung geblieben bin, aber ja, wo schon klar ist, die wirkt nicht mehr, genau.
Genau. Genau. Und das Progress, das Wort ist dann halt ein Rezidiv, also der Krebs ist zurückgekommen, hat wahrscheinlich neu mutiert, hat sich verändert und hat praktisch das Medikament umwandert. Das kann uns Palliativpatienten auf dieser zielgerichteten Therapie jeden Tag passieren. Also es könnte auch jetzt sein, ohne dass Mareike und ich das wissen, dass es gerade passiert und der Krebs wächst und das Medikament nicht mehr wirkt. Das sieht für viele von außen immer so aus, als geht's uns gut. Das ist ja auch erstmal so der Fall. Aber wir müssen halt damit leben, dass jeden Tag es nicht mehr wirkt. Das ist also, was viele vielleicht nicht wissen oder gar nicht verstehen können, weil es in vielen Köpfen ist halt die Chemotherapie halt noch so die Nummer 1 Therapie. Ne? So, Entschuldigung, Mareike, jetzt geht's weiter. Ja.
Und ich war eben schon auf Treatment Beyond Progression und wusste, dass im nächsten Schritt eine Chemoimmuntherapie folgen muss.
Okay.
Und hätte ich die Schwangerschaft weitergeführt, dann hätte ich die auf jeden Fall nicht machen können. Und es wäre nicht nochmal 9 Monate
gut gegangen.
Also das war mir schon klar. Also für mich war da klar, ich kann auch nicht schwanger werden, weil dann werde ich das nicht überleben und das Kind wahrscheinlich auch.
Und auch nicht. Genau. Also du hast praktisch wieder eine Vernunftentscheidung getroffen, die sehr, eigentlich analytisch ist. Also, ne? Du hast einfach 1 und 1 zusammengezählt, hast gedacht, okay, pass mal auf, ich muss jetzt eine Chemoimmuntherapie machen und das werden wahrscheinlich, wenn wir sie auslassen, das Kind und ich halt nicht überleben.
Ja. Und das ist für mich auch eine Sache, die ich durch die Krebserkrankung gelernt habe und auch schmerzlich erlernen musste, dass mein Bauchgefühl mich beim Krebs täuschen kann.
Ja. Berichten viele Zuhörerinnen, also viele Zuhörerinnen und Zuhörer berichten, dass sie zum Beispiel ein Rezidiv bekommen haben in einer gefühlten Hochzeit. Also die sind pfeifend zum CT und MRT gegangen und konnten gar nicht verstehen, dass das Medikament nicht mehr wächst. Das ist halt der Nachteil, wenn man sich in so einer Community aufhält. Also wir beide sind ja in dieser Mutmachergruppe. Ja. Und wir bekommen auch vieles mit, also negativ wie positiv. Dadurch steigt das Wissen und dadurch ist man auch manchmal, finde ich, grundangespannt, weil man weiß, es kann alles passieren, weil in unserer Gruppe auch schon alles passiert ist, ne?
Ja.
Also man hat schon alles gesehen oder gehört.
Ja, und ich bin auch oft, also zum Beispiel, ich habe jetzt die Woche wieder CT. Und gerade geht's mir enorm gut. Ich bin total in meiner Kraft. Ich mache jeden Tag Sport und war Kitesurfen. Und das ist ja für mich das größte Lebensgefühl überhaupt.
Ja.
Aber dann ist bei mir die Anspannung eigentlich höher, weil ich dann so Angst habe, das wieder zu verlieren.
Genau. Lass es jetzt nicht stoppen. Ich habe so eine geile Zeit. Yeah, genau. Never stop that feeling jetzt. Also jetzt grätsch mir nicht dazwischen, böser Krebs. Weil jetzt genieße ich es. Ne? Hast du...
Ja.
Um auf das Thema, muss man ja sagen, Kinderlosigkeit dann wieder zurückzukommen. Gibt es jetzt noch bestimmte Situationen, wo wir gerade so von Hochzeit sprechen und so, wo du vielleicht eine Freundin siehst, die gerade schwanger ist oder du hast ja eben schon gesagt, deine Nichten oder Neffen, dass du als Supertante unterwegs bist, wo du trotzdem dann denkst, ich hätte doch gerne.
Ja, also bei mir ist so, wenn ich meinen Mann mit seinem Also wir haben ja zwei Neffen und eine Nichte und davon ist eben ein Neffe und eine Nichte von meinem Bruder und ein Neffe von seinem Bruder. Und wenn er den Neffen von seinem Bruder auf dem Arm hat und ihn so anstrahlt und auch so, ist, die haben ja auch oft was vom Onkel und bei ihm sieht man so einige Parallelen und er das eben auch wahrnimmt und dann so ganz stolz ist, dass der Kleine das und das ja so macht, wie er es früher gemacht hat, dann merke ich schon, dass ich dann so ein Herzstechen bekomme und dann denke, ah, ich kann ihm das einfach nicht mehr schenken, mein eigenes Kind zu haben, beziehungsweise er entscheidet sich ja auch bei mir zu bleiben und auf das Kind zu verzichten, weil
ja, genau.
Das ist natürlich auch was vielen, glaube ich, nicht bewusst ist und das haben mich alle Psycho-Onkologen bis dato gefragt, ob mein Mann noch bei mir ist, weil wir in einem Alter sind, wo oft Männer gehen, weil sie, und da bin ich auch faktisch, mein Mann entscheidet sich jeden Tag aufs Neue mit mir den Weg zu gehen.
Ja, schön gesagt. Ist aber völlig richtig. Genau, die Seite muss man auch beleuchten.
Ja.
Genau. Dein Mann entscheidet sich für dich und gegen den Kinderwunsch.
Ja.
Ja, ich hab da gerade eine Situation gehabt oder gerade André und ich waren ja im Urlaub zusammen ein paar Tage und dann ging mir das schon ziemlich nah, wenn seine kleine Tochter abends, wir haben ja auf einem Hotelzimmer geschlafen, wir beide. Mhm. Und wir sind natürlich immer spazieren gegangen jeden Tag und bevor wir dann abends noch weiter ausgegangen sind oder essen gegangen sind, sind wir noch mal aufs Zimmer und André hat mit der Kleinen telefoniert. Und das war schon, das hat mich schon erwischt, muss ich sagen. Also hätte ich auch gerne, muss ich einfach so zugeben. Auch wenn ich sag mal, jeden Tag hinfliegen kann, wo ich will oder reisen kann. Aber das würde mich zu Hause halten, glaube ich. Also das wäre so ein Punkt, wo ich sagen würde, ja, dann ist heute mal nur Dänemark dran. Oder wir fahren mal nur an die Ostsee, weil es gibt da einen besonderen Grund. Und was du sagtest, das fällt mir auch gerade noch ein. Das hatte ich auch schon mal bei einer Freundin, wo ich sag mal, die Jungs aussehen wie der Papa, das ist natürlich auch so, was ich auch gerne sehen würde. Also das würde mich mal echt interessieren, wie natürlich meine Kinder aussehen würden. Ne? Oder haben sie dann mehr von der Mama oder mehr von mir? Das ist auch eine Sache, die ich auch wahrscheinlich, keine Ahnung, im Moment sieht es so aus wie nicht erleben werde. Ne?
Ja. Ja, bei dir ist es natürlich immer noch eine Option, ne? Weil du von deiner Einstellung her und deine Samen sind ja eingefroren und du kannst ja auch sehr gut eine jüngere Frau kennenlernen. Ich glaube, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich sage, es ist der Zug ist abgefahren, zumal ich dann auch eine Chemotherapie noch machen musste. Also nach der Immuntherapie habe ich ja noch eine Chemotherapie machen müssen, weil ich relativ schnell wieder einen Progress hatte. Und durch die Chemotherapie bin ich durch die Wechseljahre katapultiert worden. Das war auch heftig. Innerhalb von einer Woche bin ich durch die Wechseljahre, wo die Frauen normalerweise so 4-5 Jahre durchgehen. Und da zum Beispiel hatte ich nochmal ganz stark das Hormonthema, wo ich dann auch, zum Beispiel, da war auch eine Freundin da, die oft mit ihrer Tochter telefoniert hat. Und da dachte ich, da fand ich es nochmal richtig schlimm. Da ist es mir nochmal richtig nahe gegangen, weil ich auch einfach nicht mehr ich selber war durch den Hormonentzug. Aber jetzt ist es eben auch so, dass ich da wahrscheinlich durch bin. Ich hoffe jetzt auch, dass es sich gar nicht mehr, also jetzt deutet sich schon wieder an, dass mein Körper schon wieder so stark ist, dass der das wieder rückgängig macht, was ich nicht hoffe, weil ich will nicht nochmal durch die Wechseljahre müssen.
Ja, wenn du abgeschlossen hast, dann ist es auch nicht wünschenswert, ne? Ja, aber dann kommen so drei Sachen zusammen. Ne? Erstmal dieser Hormonhaushalt, der total durcheinander gewürfelt wird. Dann dieser nicht erfüllte Kinderwunsch. Und dann auch noch unsere, ich sag mal, vorgelebte Endlichkeit. Also, dass man dann auch so denkt, ja, jetzt ist hier so ein Moment, den möchte ich eigentlich wieder haben. Also wie der Urlaub, ne, zum Beispiel, oder Kitesurfen. Also kommen so ganz viele problematische Dinge zusammen irgendwie, ne? Hast du denn irgendwie durch gesellschaftliche Erwartungen oder ich sag mal so, ja, kleine Spitzen oder Kommentare denn irgendwie mal leiden müssen? Also jetzt, ich sag mal, wie auf dem Geburtstag so, Mensch, du bist ja schon 40, wieso hast du noch keine Kinder? Ich sag mal, wo jemand nicht von unserer Erkrankung wusste oder gibt es irgendwelche Kommentare, die irgendwie wehtun?
Ja, definitiv. Also ich glaube, du und ich haben ja auch eine Gemeinsamkeit, dass wir relativ viel Farbe annehmen. Wir sind nicht nur viel in der Sonne, sondern wir sind auch noch braun, und das ist ja so ganz untypisch für Krebspatienten. Und ja, also bei mir ist es definitiv so. Ich habe ja jetzt wieder Haare. Ich hatte eine Zeit lang keine Haare, da wusste jeder, also hat sich jeder schon hergeleitet, aber seit ich wieder Haare habe, denkt ja kein Mensch, dass ich Krebs habe. Und da kommt schon immer mal wieder so die Frage, oder dann finde ich das aber auch noch in Ordnung, weil dann entscheide ich mich entweder zu sagen, nee, wir wollen keine Kinder, oder ich packe komplett aus, je nachdem, in welchem Kontext ich bin und wie ich drauf bin. Aber was mich trifft, ist, wenn Menschen wissen, welche Diagnose ich habe, und ich einfach auch feststelle, dass einige das immer noch verdrängen und nicht wahrhaben wollen, dass man einfach ja zum jetzigen Zeitpunkt nicht heilbar ist. Und dann irgendwie dann so im dritten Satz kommt, ja, und wie sieht es dann jetzt nochmal mit, wie sieht es jetzt aus? Wollt ihr dann jetzt noch Kinder? Und sie wissen, dass ich krank bin. Und dann, das ist für mich ganz schwierig.
Ja, da kommen wieder die zwei Sachen zusammen, glaube ich. Da kommen dass du so fit aussiehst, obwohl du, tut mir leid, das Wort jetzt zu sagen, aber es ist halt so, obwohl du todkrank bist, so wie ich. Bloß wir sehen halt nicht so aus. Ich glaube, das kommt dazu, weil viele in meinem Umfeld verstehen das auch nicht, dass ich jeden Tag umkippen könnte. Also die denken auch, also ich würde mal schätzen, 90% meiner Bekannten machen mit mir innerlich so eine 20-Jahres-Planung, ne? Also die
Ja.
haben
Was
das
ja in
nicht
Ordnung
verstanden.
ist, ist ja Selbstschutz für sie und
Ja,
so,
ist ja auch
ne?
in Ordnung, aber
Ja.
dann fehlen Kommentare. Wo ich wirklich wie so, keine Ahnung, so ein HB-Männchen glühen werde und wirklich sehr, sehr böse werde, wenn so Seitenkommentare kommen wie: Ja, du bist ja krank, aber, also jetzt zum Beispiel, weiß ich, bei André oder so sagen, ja, aber bei ihm ist das ja noch schlimmer, der hat ja noch ein Kind. Wo ich sage, okay, also ist mein Menschenleben also nicht so viel wert, weil ich kein Kind
Ja.
habe. Da denke ich immer, Leute, also, ja, vielleicht, ja, ich kann beide Seiten verstehen, aber ich kann nicht verstehen, warum man das ausspricht. Also, warum man das einem Kinderlosen gegenüber aussprechen mag. Also, da denke ich mal, wie weit denkt ihr von?
Ja, das ist spannend. Ich habe aber auch schon oft eher so das andere. Gott, du hast Krebs und dann auch noch keine Kinder bekommen können. Also
Und
das ist bei mir eher dann mal so ein Und dann noch dazu gewesen. Vielleicht ist auch Unterschied zwischen Mann und Frau. Aber
ja, ich weiß
ja,
es nicht.
manchmal, ja, ich glaube, also meine Erfahrung ist ohnehin so, viele wollen was sagen und sind sich unsicher und sagen dann halt einfach was und können nicht so ganz einschätzen, wie die Wirkung ist.
Ja, weiß ich auch. Ja, aber ich würde
Aber es
erstmal
macht halt
überlegen.
was mit uns.
Ja, genau, es macht halt was mit
Ja.
uns und ja, keine Ahnung. Tja, weiß ich auch nicht. Wenn ich denn weiß, wie keine Ahnung, ob sie es böse meinen oder nicht, aber innerlich nehme ich sofort Abstand von denen.
Ja.
Also
Ja.
innerlich mache ich da bei mir wirklich, mache ich zu. Dann sage ich, okay,
Ja.
dann halt
Ja,
mit
es ist
dir
halt immer
nicht.
schwierig, überhaupt zu vergleichen, ne? Also, was ist schlimmer
Kannst ja
und was
gar
ist
nicht.
weniger schlimm? Kannst du nicht.
Kannst ja auch nicht sagen, ja, ich mache hier mehr für die Gesellschaft, also darf ich länger leben. Also, das ist ja auch Blödsinn.
Ja,
Also.
ich meine, total. Und das ist ja bei mir so, zum Beispiel, ganz viele sagen bei mir immer, oh Gott, du Arme, du musstest schon so viel Therapien durchmachen. Ja, das stimmt. Aber ich komme immer gut auf die Therapien, bis auf die letzte Chemo, die war dann schon, die letzten Wochen waren hart. Aber
Ja.
ich komme trotzdem, ich kann noch super viel. Da gibt es andere, die sind die ganze Zeit auf derselben Therapie, aber die können nicht mehr Kitesurfen. Und dann kann man das ja auch nicht pauschalisieren, was jetzt besser oder schlechter ist oder weniger herausfordernd. Es geht, jeder von uns geht seinen eigenen Weg und hat seinen eigenen Leidensweg. Und
Ja.
jeder von uns hat seine eigenen Strategien, damit umzugehen.
Ja, oder du durftest drei Therapien machen, ne? Ist besser, als wenn du
Genau.
nur eine machst, die nicht wirkt. Also,
Ja. Ja.
so sehe ich das auch immer, ne? Also ich bin jetzt auch froh, ich habe 1000 Nebenwirkungen, aber ich bin froh, dass ich diese Therapie habe und sie wirkt und ich kenne die Nebenwirkungen, ne? Also ich würde jetzt nicht auf eine Therapie wechseln, die, wo ich die Nebenwirkung nicht kenne. Ne?
Also ist ja und ich glaube, das ist so die Quintessenz für mich auch, wenn ich gefragt werde, wie schaffst du es mit der Krankheit zu leben, wie schaffst du es mit der Kinderlosigkeit zufrieden zu sein. Für mich ist einfach die Lösung, meinen Blick dahin zu richten, was ich habe und nicht, was ich nicht habe. Also natürlich ist es auch schmerzvoll, wie viel Feiern habe ich in den letzten Jahren verpasst, weil ich einfach zu schwach war oder weil es mir zu hohes Risiko war, weil Corona noch war und ich war zu schwach und bin nicht hingegangen. Ja, aber dafür, wie viel mal bin ich aufgestanden und konnte was Schönes machen und eher da drauf zu gucken.
Die positiven Dinge zu sehen, ne? Das ist ja auch, wie gesagt, etwas, was uns auch wieder eint, dass wir nicht bereuen. Also man kann schon sagen, ja, hätte ich mal. Aber so bereuen richtig, dass wir jeden Tag drauf rumgrübeln, das sind wir beide nicht. Definitiv nicht. Wir gucken eher in die Zukunft und freuen uns, dass wir morgen wieder aufwachen. Das ist eine gute Eigenschaft, glaube ich, in der Bewältigung der Krankheit auch. Höchstwahrscheinlich auch in der Bewältigung der Kinderlosigkeit, weil man als Grundantrieb ja erstmal ums Überleben kämpft, ne? Das ist ja im Moment bei uns so ein bisschen, ja, leider der Fakt, ne?
Ja, beziehungsweise für mich, ich habe es auch umformuliert, ich kämpfe für Lebensqualität.
Ja, das auch, stimmt. Ich würde auch nicht jede Therapie annehmen.
Für mich ist es einfach auch, ich kämpfe nicht fürs Leben, sondern ich lebe fürs Lebensqualität, weil das macht für mich auch wieder das nicht so ganz dramatisch.
Das Leben so, wie wir es leben.
Genau. Das Geschenk, Leben.
Ja. Hast du, wenn wir nochmal eben kurz zurückkommen, das hast du vorhin auch schon gesagt, aber es ist hier so meine vorletzte Frage und deswegen wiederhole ich sie nochmal, weil wir die so ein bisschen untergehen lassen haben. Hast du über die alternative Adoption nachgedacht? Du hast es vorhin schon gesagt, ja, und es muss auch nicht genauso aussehen wie du, aber vielleicht kannst du das nochmal ausführen.
Ja, genau. Ich habe, bevor wir generell das Thema Kinderwunsch angegangen sind, über das Thema Adoption nachgedacht. Habe dann allerdings mich auch damit auseinandergesetzt, wie schwierig die Hürden sind. Und dann war ja auch Corona, als wir das Thema Kinderwunsch hatten. Und dann war auch ein starker Rückstand in Deutschland. Also da war auch transparent, dass es schwieriger sein wird, an ein Adoptionskind ranzukommen. Seit ich die Diagnose habe, ist es für mich abgeschrieben, weil zum einen die Adoptionskriterien ja sind, dass beide Elternteile gesund sein sollten.
Ach echt? Das wusste ich gar nicht.
Also man kann natürlich sicherlich, man findet bestimmt einen Weg, auch mit, wenn nur einer Elternteil gesund ist. Aber für mich dann auch wieder, ich möchte es, also für mich persönlich, ich möchte es keinem Kind zumuten. Also ich war einfach auch in der Chemotherapie, ich konnte ein paar Wochen kaum aufstehen, ich war sehr schwach, ich hatte keine Haare mehr, keine Augenbrauen, keine Wimpern mehr. Und ich in dem Moment dachte ich mir, mein Gott, ey, wenn ich jetzt ein Kind hätte, ich könnte mich gerade nicht um das Kind kümmern.
Das ist ja auch, egal ob das jetzt deine oder meine Ansicht ist, es ist ja unsere Ansicht. Also wir müssen es ja entscheiden. Das entscheidet ja kein Nachbar, kein blöder Kommentar für uns, sondern das entscheidest ja du und ich. Also, und so, ich sag mal, gleichgesinnt wir auch sind, haben wir ja doch andere Ansichten, ne? Also und auch andere, ich sag mal, Ausgangssituationen jetzt. Also ich könnte noch ein Kind kriegen. Für mich wäre jetzt Adoption erstmal keine Option, weil ich natürlich gerne dann den Fakt offen lassen würde, ein Kind zu sehen, was meine Gene auch mitbekommen hat, ne? Also um das offen zu halten. An sich hätte ich aber da auch, glaube ich, kein Problem mit. Also weder mit Adoption noch, wenn die Frau schon ein Kind hätte. So sind meine Gedanken im Moment. Also ich habe da gar nicht. Aber du hast es schon vorher ausgeschlossen. Du bist sehr weit in den Gedanken.
Ja, was ich nicht ausschließe, ist, weil ich glaube ja immer noch an den Durchbruch in der Krebsmedizin.
Ja.
Also manche sagen ja, das ist total blauäugig. Ja. Ich glaube immer noch fest dran, dass es immer wieder eine Therapieoption geben wird. Es geht halt darum, immer wieder aufzustehen und immer wieder Kräfte zu mobilisieren. Und ich glaube immer noch daran, dass irgendwann ein Zeitpunkt kommt, wo eine Klarheit ist, die nächsten 10 Jahre sind safe, so safe, wie sie eben in der heutigen Welt sein können. Und dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass ich das Thema Pflegekind angehe.
Ja.
Also Kinder für einen gewissen Zeitraum aufzunehmen und dann eben wieder in die Herkunftsfamilie zu lassen, wo ich einfach weiß, die brauchen mich nur eine bestimmte Anzahl von Jahren. Und oder vielleicht dann, wenn es gut läuft, dass man das Pflegekind dann auch irgendwann adoptiert, das ist dann halt schon größer. Aber das ist schon eine Sache, wo ich sage, das ist aber für mich Zukunftsmusik. Jetzt momentan weiß ich, es gibt die Medikamente noch nicht so weit und deswegen nutze ich meine Zeit, sobald es mir gut geht, vor allem mit Reisen und vor allem mit Kitesurfen.
Ja, das ist gut. Aber diese Option hatte ich noch gar nicht im Kopf. Stimmt, hast du recht. Aber du, wahrscheinlich als Analytikerin, du bräuchtest halt die Sicherheit des Medikamentes. Ja, das wäre so dein Ding. Ja. Ne? Ich habe die Option noch gar nicht drin und merke auch so immer während der Folge jetzt, dass ich ja auch ziemlich unbedarft so durch die Welt gehe. Ne?
Das ist ja aber auch was Schönes. Ich meine, bei mir ist es eben so, ich bin da zum einen super analytisch und zum anderen bin ich ein extremer Gefühlsmensch.
Ja, stimmt. Ja.
Und das ist auch manchmal schwierig zusammenzubringen. Vor allem, glaube ich, für meine Gegenüber ist es manchmal schwierig, weil es dann immer so, du hast es doch schon durchdacht.
Genau, warum switcht die jetzt auf einmal?
Stimmt. Ja. Aber vielleicht noch so eine witzige Anekdote. Ja. Wir waren im November wieder Kitesurfen und da hatten wir ein Apartment mit Kinderzimmer und da waren die zwei Kinderbetten. Und da lagen dann unsere Kiteboards drauf und dann habe ich der Freundin ein Bild geschickt, das sind jetzt unsere Kinder.
Das ist so, ne? Für manche ist es dann auch Katze oder Hund. Und für euch ist es halt Kitesurfen, ne?
Ja, eine Leidenschaft zumindest.
Eine Leidenschaft, genau. Und ja, das, was ihr jetzt macht, anstatt zu Hause zu bleiben und ich sag mal, Kindergarten oder Schulferien oder alles irgendwie mit berücksichtigen zu müssen, ne? Das ist ja auch ein Luxus, den man hat. Also den jetzt, ich sag mal, wahrscheinlich Paare mit Kindern dann sagen würde, das wäre Luxus, ne?
Also, ja, definitiv.
Zu fahren, wann man kann, ne? Ich habe noch eine letzte Frage, Mareike. Was würdest du denn anderen Erkrankten oder anderen, es muss ja nicht nur erkrankt sein, es kann ja auch von Natur aus jemand keine Kinder bekommen. Das ist ja auch noch eine Möglichkeit, die wir gar nicht besprochen haben. Dann finde ich natürlich so einen Kommentar am Tisch, wann seid ihr denn so weit, noch unangebrachter oder mindestens genauso unangebracht wie bei uns. Was würdest du denn diesen Personen raten bei Kinderlosigkeit? Hast du mit deiner Verarbeitung irgendwelche Tipps, die du geben könntest?
Also ich glaube, was ganz wichtig ist, wenn das Thema Kinder bekommen ein Thema wird, oftmals ist es ja so, dass wir uns dann irgendwann dazu entscheiden, ganz bewusst vorher zu durchdenken, ob man das mit seiner Umgebung teilen möchte oder nicht. Weil wenn man es zum Beispiel offen transportiert, dass man sich dem Ganzen öffnet, dann kommen öfters Fragen, die eventuell halt immer wieder aus dem Konzept werfen können. Das Zweite ist, wir haben damals geheiratet und dann wurde der Druck noch höher. Also dann wurde ich in der Firma wurde mir ständig auf den Bauch gestarrt und die ein oder andere unangebrachte Kollege hat auch gesagt, passiert da immer noch nichts. Also wirklich, das war schon richtig dreist. Das muss man sich auch mal durchdenken, dass in Deutschland immer noch der Gedankengang ist, vor allem wenn man spät heiratet, die heiratet jetzt wird sie auch schwanger. Das macht Druck. Da kann man sich zum Beispiel auch überlegen, wenn es einem wichtig ist zu heiraten, vielleicht ist gar nicht so groß publik zu machen, zum Beispiel in der Firma oder so. Und wenn es nicht klappt und man sich unsicher ist, gerade dem Thema, also für viele Frauen ist es ja ganz klar und für viele Paare, wenn es nicht klappt, dann gehen wir den künstlichen Weg. Mhm. Und wenn es klar ist, dann ist es, glaube ich, genau der richtige Weg für diese Paare. Ja. Vielleicht schon zu durchdenken, wenn ich es hormonell stimuliere, was macht es mit mir als Frau? Und da auch das Commitment vom Mann einzuholen, dass er es aushält, weil die Frau ist dann nicht immer einfach. Und es soll auch ein Weg sein, den man gemeinsam erträgt und nicht allein auf den Schultern von der Frau ausgetragen wird. Das ist für mich so ein wichtiger Punkt. Und wenn man merkt, ich bin da unsicher oder ich sitze vielleicht sogar gar auf eine Schaukel, weil ich habe ganz lang gewartet mit meinem Kinderwunsch, und jetzt ist es eigentlich soweit, aber ich fühle mich gar nicht wohl. dass man sich dann jemanden zur Seite nimmt, ob es ein Coach sei oder eine Kinesiologin oder eine Psychologin oder Psychologe, um dann mal genauer hinzugucken, habe ich tatsächlich den Kinderwunsch oder ist es gesellschaftlich vorgegeben, dass ich Mama werden soll?
Ja, ich überlege, was ich sagen kann. Für mich ist es, glaube ich, also auch wieder die technische Seite bei mir, die sagt, überlegt euch das, also seid gewarnt, wenn ihr mal Krebs kriegen solltet, dann habt ihr alle Vorkehrungen auch getroffen, also erfragt alles, ne? Also seid euch bewusst, dass euch nicht alles vorgetragen wird, also garantiert nicht, hat bei mir auch nur einer von drei Ärzten gemacht, also dieses Thema bedacht und ansonsten seid euch bewusst, welche Wortwahl ihr habt bei Krebserkrankten, die keine Kinder kriegen können. Also das finde ich auch sehr wichtig. Überdenkt solche Worte, wenn ihr irgendwo am Tisch sitzt. Das wäre so zwei Ratschläge, die ich so hätte. Alles andere zeigt irgendwie die Zukunft, ne? Also ich bin bei mir überhaupt noch nicht sicher. Also nicht sicher, was passiert, weil ich es nicht weiß. Ich kann mir alles vorstellen. Das auf jeden Fall. Und mal schauen, was genau, wo uns die medizinische Forschung noch so hintreibt, Mareike, ne?
Ja, genau. Und ja, also ich glaube, der Punkt, den du gerade angesprochen hast, der ist ganz wichtig. Ich meine, bei Brustkrebs ist es, glaube ich, schon so, dass die Onkologen meistens ganz gut drauf eingehen, um zu fragen, besteht da noch ein Kinderwunsch oder nicht. Aber ich glaube, bei allen anderen Krebsarten eher hat man Glück, wenn der Onkologe das direkt anspricht. Und ja, da finde ich die Message von dir auch nochmal ganz wichtig. Wenn ihr einen Kinderwunsch habt, egal ob Mann oder Frau, und ihr kriegt die Erstdiagnose Krebs, dann sprecht es möglichst früh an, weil gerade auch, wenn noch das Staging gemacht wird oder die Klärung, was ist die richtige Therapie, da kann man schon viele Maßnahmen einleiten, sowohl beim Mann als auch bei der Frau. Also wirklich ganz schnell, wenn ein Kinderwunsch besteht, das ganz früh zu adressieren.
Dass man die zwei Wochen, die man auf die molekulare Testung wartet und alles, ne, dass man das schon irgendwie ausnutzen kann.
Genau.
Auch wenn man natürlich da gerade nicht den Kopf hat, aber vielleicht, wenn man diese Folge hört, kann man sich diesen Gedanken schon einmal so ein bisschen zur Brust nehmen, sag ich mal, durchzirkulieren und mal überlegen, was würde ich eigentlich tun, ne?
Genau. Und ich weiß nicht, es gibt ja unterschiedliche Typen, aber ich war definitiv in der Anfangszeit viel mehr im Funktionsmodus. Bei mir kam der emotionale Kick-in erst so nach 3 Monaten oder so, dass es ankam.
Genau. Bin ich bei dir, war ich genauso. Also ich habe auch erst Überlebensmodus eingeschaltet, bevor irgendwie Emotionen groß eine Rolle gespielt. Natürlich war der Schock groß, diagnosemäßig, aber ich glaube, ich habe auch erst funktioniert. Und dann nachgedacht, ne? Oder Emotionen zugelassen.
Ja.
Ja, Mareike, das war eine schöne Folge.
Danke dir jetzt.
Genauso, ich hätte gedacht, dass wir noch mehr abdriften, aber ich glaube, das macht so ein bisschen unsere Analytik oder unsere technische Seite.
Strukturiertheit.
Dass wir so ein bisschen dabei geblieben sind, was aber auch gut ist, um die Fakten auch runterzubringen. Aber ich glaube, wir haben noch ein paar Themen auf unserer Liste. Also wir werden ab und an mal eine kleine Folge mit uns beiden einstreuen, weil wir haben das Kitesurfen, was du schon sagtest, diese Erlebnisse, wir haben die Reiserei und die besondere, besondere Begegnung oder besondere Sichtweise mit der Krankheit, die wir haben. So ein bisschen das als Baustelle und Werkzeug zu sehen. Die wir dann nochmal besprechen können.
Und vielleicht auch das Thema Menopause bei Frauen in der Chemotherapie, völlig unterbelichtet, meiner Meinung nach.
Definitiv. Also diese ganzen, Sicht aus der Sicht einer Frau oder durch die Frauenbrille, die können andere und ich nicht betrachten. Und werden wir auf jeden Fall nicht glaubwürdig.
Das ist eine neue Kompetenz, die ihr euch aneignen könntet.
Ja, also mit dir auf jeden Fall. Also das ist es ja, ne? Das wollen wir, die Sichtweise. Bloß, wenn man es nicht erlebt hat, kann man es auch nicht beschreiben, finde ich. Und das kannst du am besten.
Definitiv.
Genau. Dann danke ich dir und bis zum nächsten Mal, Mareike.
Dankeschön.
Ciao.
Ciao.
Das war Krebs, was nun? Abonniert diesen Podcast, um nichts mehr zu verpassen. Und solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, kontaktiert uns gerne per E-Mail an post@krebswasnunpodcast.de oder via Instagram.